Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Zukunftshauptstadt soll Berlin werden und dazu gehört natürlich auch mehr Kultur. Das kündigt der rot-grün-rote Senat in Berlin an, der heute seinen Koalitionsvertrag vorgestellt hat. Und der ist offenbar unter recht harmonischen Bedingungen zustande gekommen.
Diese intensiven Wochen waren aber auch davon gezeichnet, dass es gute Stimmung gab. Es gab nicht nur 3 Geburtstage, die wir gefeiert haben, sondern auch viele Spaziergänge, die wir miteinander gemacht haben. Und dann bei den Geburtstagen auch die Geburtstagsständchen gesungen haben.
Grünen-Landeschef Werner Graf war das und welche Rolle die Kultur in der Hauptstadt künftig spielen soll, darum geht's hier gleich.
100% is not enough. 150.
100% ist nicht genug. 150. Ich gebe immer 50% extra. Das Publikum kann das nehmen, kann es bleiben lassen, kann drauf spucken. Das liegt nicht mehr in meiner Verantwortung. Ich gebe alles, was ich habe. Und bei mir war noch niemand gleichgültig. Und das finde ich großartig. Denn Gleichgültigkeit tötet die Kunst. Und bei mir war immer alles extrem.
Extrem und extrem toll, die Performance-Künstlerin Marina Abramović. Morgen feiert sie ihren 75. Geburtstag und wir gratulieren schon heute mit einem Blick auf ihr ungewöhnliches Werk. Und ziemlich ungewöhnlich ist auch, was der Künstler Hinz Ulrich macht. Der verschenkt nämlich seine Bilder ohne Geld und wirft damit die Frage auf, was eigentlich den Wert von Kunst ausmacht. Die Kultur stärken, das will der neue Berliner Senat, der heute seinen Koalitionsvertrag präsentiert hat. Das Kulturressort des rot-grün-roten Bündnisses bleibt weiterhin bei den Linken und damit voraussichtlich bei Klaus Lederer, der seine Linie damit fortsetzen könnte. Darüber dürfte sich mein Gesprächspartner freuen. Martin Wölfer ist Chef der Komödie am Kurfürstendamm und er hatte sich mit 100 anderen Kulturschaffenden für Klaus Lederer als Spitzenkandidaten im Wahlkampf stark gemacht. Guten Abend, Herr Wölfer.
Guten Abend.
Sind Sie denn grundsätzlich zufrieden jetzt mit dieser Aussicht, dass Klaus Lederer weitermachen kann?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen für alle, die in der Kultur arbeiten. Und ich glaube, das ist auch parteiübergreifend so gesehen worden. Denn wir haben alle vorher sehr wenig erlebt oder so viel gute Kommunikation vorher nicht so viel erlebt, wie es in den letzten Jahren mit Klaus Lederer möglich war. Und das ist allein schon das Wichtigste, dass man immer das Gefühl hatte, abgeholt zu werden und gesehen zu werden. Egal, zu welcher Sparte man gehört und egal, in welchem Kulturbereich man gearbeitet hat oder arbeitet.
Sie haben ja mal für uns in den Koalitionsvertrag reingeschaut unter dem Stichpunkt Kultur und Medien, was da steht. Finden Sie, das ist ein vielversprechendes Programm für den Kulturstandort Berlin?
Ja, ich glaube, darauf kann man einiges aufbauen. Natürlich steht da jetzt noch nicht drin, was alles konkret passieren muss und kann. Aber ich glaube, die letzten 5 Jahre haben ja gezeigt, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, alle zusammen, wenn da nicht Corona uns allen etwas zwischen die Beine geworfen hätte. Also wir waren auf einem guten Weg alle zusammen und die Vielfalt der Stadt ist eben was ganz Wichtiges und damit auch alle Branchen, die in der Kultur arbeiten.
Ich fand ja ganz interessant, es soll in diesem Koalitionsvertrag steht, dass so um mehr Fördergerechtigkeit gehen, also das Verhältnis von institutioneller Dauerförderung und der Unterstützung der freien Szene soll überprüft werden. Sie gehören ja zur freien Szene. Wie finden Sie diese Idee?
Ja, ich finde das sehr gut. Ich bin schon seit langem ein Unterstützer des Gedankens, dass man die Kultursubventionen immer wieder überprüft. Wir kriegen ja inzwischen auch institutionelle Förderung und trotzdem finde ich es richtig, dass sowas immer wieder überprüft und dass vor allen Dingen überprüft wird, ob es wirklich gerecht ist, dass so große Unterschiede ausgezahlt werden. Denn wir alle sind ja auf demselben Markt und dieser Markt ist dementsprechend verzerrt, denn wir kämpfen im Prinzip alle um dieselben Zuschauer.
Sie haben ja gerade im Oktober Ihren 100. Geburtstag gefeiert, also nicht Sie, sondern Ihr Haus. Was würden Sie denn sagen, was Häuser wie Sie, also diese kleineren Häuser, sage ich mal, zur Kulturlandschaft der Hauptstadt beitragen?
Naja, wir sind ein Teil der großen Vielfalt, mit der ja immer geworben wird für Berlin. Und was Zuschauer angeht, sind wir ja zum Beispiel nicht klein, aber was die Geldabgabe an uns angeht, sind wir klein. Das heißt also auch wir und eben dementsprechend auch alle anderen ziehen unheimlich viel Zuschauer in diese Stadt und sind eben ein wichtiger Bestandteil dieses kulturellen Lebens, wovon wir alle leben.
Im Moment gucken Sie ja, glaube ich, ein bisschen bange in die Zukunft, denn Sie mussten ja, Ihr Haus wurde abgerissen am Kudamm. Jetzt sind Sie im Moment noch im Schiller-Theater, aber da steht auch bald ein weiterer Umzug an. Fühlen Sie sich denn in der ganzen Situation vom Senat gut unterstützt?
Also bisher ja. Das heißt, wenn man ganz lange zurückblickt, muss man sagen, dass der Senat im Prinzip da eine große Schuld mit dran trägt, dass diese Häuser am Kudamm überhaupt abgerissen wurden. Aber das ist eben jetzt 10, 15, 20 Jahre her, als diese Weichen dafür gestellt wurden. Vom aktuellen Kultursenat fühlten wir uns sehr gut unterstützt und sehr gut begleitet. Da war nicht mehr rauszuholen. Also die Häuser waren nicht mehr zu retten. Aber dass wir überhaupt im Schillertheater sein können, ist natürlich eine tolle Sache. Und wir hoffen nun, es wird ja eine Bauverzögerung geben am Kurfürstendamm, dass auch in der Zwischenphase zwischen Schillertheater und Kurfürstendamm wir auch irgendwo wieder gut unterkommen.
Was ich auch noch auffallend fand jetzt an diesem Koalitionsvertrag, ist, dass so wenig über die Finanzierung dieser ganzen Pläne darin gesagt wird. Und glauben Sie denn, dass die Kulturpolitik in Zeiten, wo sich ja die Pandemie jetzt auch nochmal verschärft und es zusätzliche Einschränkungen gibt, ohne solche Finanzierungsangaben überhaupt gelingen kann?
Also sie muss gelingen. Ich bin jemand, der sagt, für diese Krise, die wir jetzt alle gemeinsam erleben, muss man auch noch weitere Schulden eventuell aufnehmen. Weil wenn es nicht gelingt, dann sollten wir lieber schnell damit anfangen, das Nicht-Gelingen einzugestehen. Denn es wird ja noch eine Weile dauern und gerade die Kultur wird ohne zusätzliche Zuschüsse nicht überleben können. Also insofern, ich wundere mich auch, dass es noch nicht drinsteht, das gebe ich zu. Aber ich glaube, man muss damit leben, dass es die nächsten 2, 3 Jahre noch ein bisschen mehr kosten wird, als es ohnehin kostet.
Und was hätten Sie sich gewünscht, was drinstehen hätte müssen und was Sie noch nicht gefunden haben? Oder was wäre überhaupt so Ihr dringlichster Wunsch für die nähere Zukunft?
Naja, ich wünsche mir wirklich weiterhin die gute Kommunikation, die ohnehin herrschte. Einfach gerade, um durch so eine Krise zu kommen, ist es ganz wichtig, auch wenn es bittere Nachrichten sind, die einfach aus erster Hand zu kriegen und nicht über 3 Ecken. Und das hat gut funktioniert. Gut funktioniert auch, dass die Kulturinstitutionen untereinander viel reden. Was die Politik angeht, kann ich nur hoffen, dass wir gemeinsam und auch finanziell aus dieser Krise rauskommen. Und das, glaube ich, wird einiges kosten. Und ich glaube, dazu ist die Politik auch in der Lage, das zu schultern.
Martin Wölfer, Intendant der Komödie am Kurfürstendamm, die im Moment noch ihr Zuhause im Schiller-Theater in Berlin hat. Vielen Dank, Herr Wölfer, für dieses Gespräch. Alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Und welche Schwerpunkte die Koalition in puncto Kultur noch so setzt und welche vielleicht auch fehlen, dazu ein Kommentar von Kulturkorrespondentin Maria Ossowski.
7 Seiten über die kulturelle Entwicklung in der Hauptstadt. Viele Vorhaben, viele Pläne und die Handschrift ist deutlich erkennbar. Der Koalitionsvertrag in puncto Kultur will fortführen, was Rot-Rot-Grün in den vergangenen Jahren bereits angeschoben hatten und wofür der engagierte und in vielen Kulturkreisen beliebte Senator für Kultur und Europa steht. Diversität, Barrierefreiheit, Geschlechtergerechtigkeit, niederschwellige Angebote, Stadtteilkultur, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und so weiter. Die durch Corona gebeutelten Soloselbstständigen sollen mehr Unterstützung erhalten, bravo. Ein wertschätzendes Klima soll herrschen in den Kulturinstitutionen, diskriminierungsfrei, ebenfalls bravo. Natürlich werden auch Opern und Theater weiter unterstützt, jedoch lässt hier ein neuer Ton aufhorchen. Zitat: Die Koalition wird die Berliner Kulturförderung evaluieren und gegebenenfalls neu justieren. Dabei ist das Verhältnis zwischen institutioneller Förderung und der Förderung der freien Künste, der freien Szene im Sinne größerer Fördergerechtigkeit zu überprüfen. Das heißt, die etablierten Institutionen wie zum Beispiel die Staatsoper, die Deutsche Oper, das Deutsche Theater und andere könnten zugunsten der freien Szene weniger Geld bekommen. Das ist mit Tarifverträgen und Kündigungsschutz kompliziert und ginge zulasten der Etats für künstlerische Produktionen und der einzuladenden prominenten Sängerinnen und Schauspieler. Ob dies den Glanz der Berlin-Kultur heller strahlen lässt, vermutlich eher nicht. Ein weiterer Punkt fällt ebenfalls auf. Zitat: Die Koalition ist sich der historischen Rolle Berlins bewusst und wird weiterhin kritisch an die koloniale Vergangenheit, den Nationalsozialismus und das geteilte Berlin erinnern. Das SED-Unrecht ist nicht benannt und der Nationalsozialismus wird zwischen kolonialer Vergangenheit und der geteilten Stadt erwähnt. Ein zentraler Gedenkort zur Kolonialvergangenheit ist geplant, das ist zeitgemäß und angemessen. Der Schwerpunkt in der Erinnerungskultur wird in diesem Koalitionsvertrag eindeutig im kolonialen Kontext gesetzt. Die Kolonialismusaufarbeitung ist dringend notwendig. Klar ist jedoch auch, das Entstehen Berlins als Weltstadt der Kultur ist undenkbar ohne das jüdische Bürgertum und jüdische Künstler. Gerade wegen des wachsenden Antisemitismus wäre es bitter nötig, auch der Erinnerung an die Shoah mehr Raum zu geben mit Kulturinitiativen, die verhindern, dass jene mörderischen Zeiten in Vergessenheit geraten. Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit und das spendenfinanzierte Exilmuseum sind zwar erwähnt und werden mit dem Bund weiterentwickelt, aber eine inhaltlich dezidierte Schwerpunktinitiative zur Erinnerung an die NS-Zeit hätte dem Kulturkapitel im Koalitionsvertrag gut angestanden. Wer als Senatorin oder Senator das Ressort leiten wird, entscheidet sich im Dezember. Klaus Lederer, promovierter Jurist, gilt als gesetzt. Er ist bestens vernetzt, hat viel erreicht und hatte sichtlich Freude im Amt. Aber Überraschungen wie in der Bundespolitik sind immer möglich. Und die Linke übernimmt auch das Justizressort.
Ein Kommentar von Maria Ossowski zum heute vorgestellten Koalitionsvertrag des rot-grün-roten Berliner Senats. Nur wenn man ans Sterben denkt, kann man das Leben genießen. Das sagt Marina Abramović, die sich seit Jahrzehnten sehr radikal in ihren Performances mit der Vergänglichkeit und mit dem Schmerz konfrontiert. Über 700 Stunden hat sie im New Yorker Museum of Modern Art schweigend auf einem Stuhl gesessen in ihrer wohl bekanntesten Performance »The Artist is Present«. Morgen wird die unbestrittene Königin der Performance-Kunst 75 Jahre alt und Florian Bentsch schaut auf ihr einmaliges Werk.
Ein Mann geht auf Marina Abramović zu und schlägt ihr ein Leinwandbild über den Kopf. Darauf abgebildet ein Porträt von ihr selbst. Dutzende Zuschauer filmen den Angriff, der sich 2018 in Florenz ereignet. Ist das Teil einer Performance? War das geplant? Die Zuschauer sind sich nicht sicher, Abramović sei es ja zuzutrauen. Ein Angriff für die Kunst, wird der Angreifer später zitiert. Marina Abramović entgegnet, Gewalt ohne Konsens kann nie Kunst sein.
Performance ist eine geistige und körperliche Konstruktion, die nur in einem bestimmten Zeitraum und nur zwischen Performer und Publikum stattfindet. Ein Dialog aus Energie. Publikum und Performer gestalten das Werk gemeinsam.
1972, im Zuge ihres Projekts Rhythm O in Neapel, legt sie 72 Gegenstände auf einen Tisch und gibt dem Publikum freie Hand. Damit und mit ihr dürften sie tun, was sie wollten. Eines der Objekte war ein geladener Revolver.
Einer nahm die Schere und schnitt mein Kleid auf. Sie stachen mich mit Rosendornen. Jemand nahm die Rasierklinge, machte einen Schnitt an meinem Hals und trank das Blut. Einer nahm den Revolver und hielt ihn an meine Schläfe. Ein anderer nahm ihn weg. Dann stritten sie sich.
Schlagzeilen, Empörung, Weltruhm. In ihren Werken demontiert die 1946 in Belgrad geborene Künstlerin Vorstellungen von Privat- und Intimsphäre, von Anstand und Bequemlichkeit, kombiniert Schönes und Berührendes mit Ekel und Entsetzen. Im Zentrum steht immer der eigene Körper. Nie ist sie so produktiv wie in den 70er Jahren. Mit ihrem langjährigen Partner, dem Performance-Künstler Ulay, ohrfeigt sie sich minutenlang vor Publikum, putzt blutige Knochen als Protest gegen den Krieg, schneidet sich einen Stern in den eigenen Bauch, sitzt Ulay ganz nah gegenüber, Mund an Mund und schreit. Wichtig ist, dass jemand zuschaut. Wichtig ist,
wie wir uns an dieser Performance beteiligen.
Mit dem Wort militärisch bezeichnet sie ihre Kindheit und Jugend in Belgrad. Mutter und Großmutter hätten ein striktes Leben nach genauen Regeln vorgeschrieben. Deswegen seien ihre früheren Performances, ihre früheren Ausbrüche so brutal gewesen, mit Messern und Feuer und Peitschen. The Artist is Present, ihr berühmtestes Werk, leitet 2010 auch ihre bisher friedlichste Schaffensphase ein. 3 Monate lang sitzt sie, 6 bis 10 Stunden am Tag, still an einem Tisch im Museum of Modern Art in New York und blickt ihrem Gegenüber stumm in die Augen. Jeder Zuschauer darf eine halbe Stunde lang dort sitzen. Endlose Schlangen vor dem Museum. Medienberichte zeigen lachende, wütende, weinende Menschen. Zu den zahlreichen Berühmtheiten, welche die Ausstellung besuchen, gehören James Franco, Willem Dafoe und Lady Gaga.
Ich bin besessen von dieser Frau. Sie ist so großartig.
Derzeit arbeitet Marina Abramović mit der Royal Academy of Arts in London an neuen Performances über das Altern und den Tod. Performance und Provokation. Marina Abramović blickt auf eine über 50-jährige einzigartige Karriere zurück.
Und sie wird diese Karriere hoffentlich noch lange fortsetzen. Marina Abramović, die morgen ihren 75. Geburtstag feiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Nora Hofbauer.
Maike Kohl-Richter, die Witwe des verstorbenen Altbundeskanzlers Kohl, bekommt keine Entschädigung im Streit um Buchzitate. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Geklagt wurde gegen Autor und Verlag des Bestsellers Vermächtnis, die Kohl-Protokolle. Kohls Ghostwriter Heribert Schwan hatte nach einem Zerwürfnis mit Kohl ohne dessen Einverständnis das Buch veröffentlicht. Gigi Deppe.
Kohl hatte noch zu Lebzeiten den Vertrag mit Schwan gekündigt und war, unterstützt von seiner zweiten Frau Maike Kohl-Richter, gegen Schwan vorgegangen. Eine Millionenentschädigung wollten sie von dem Journalisten bekommen. Das steht Kohls Frau aber nicht zu, so Deutschlands oberstes Zivilgericht heute, da Helmut Kohl inzwischen gestorben ist. Solche Entschädigungen sollen nur demjenigen, dessen Persönlichkeitsrecht verletzt wurde, Genugtuung verschaffen, nicht aber den Angehörigen.
Die Bildhauerin Lena Henke erhält den mit 25.000 Euro dotierten Marterpreis der Wemhöhner Stiftung 2022. Die aus Warburg stammende Künstlerin habe die Jury vor allem mit ihrem ganzheitlichen Blick auf die Skulptur und ihrer Einbindung des räumlich-sozialen Umfeldes überzeugt, teilte das Museum Marter in Herford mit. Neben dem Preisgeld und einem Produktionsbudget für ein neues Werk für die Museumssammlung werde die Künstlerin mit einer Einzelausstellung geehrt. Der Fotograf, Schauspieler und Regisseur Roger Fritz ist im Alter von 85 Jahren in München gestorben. Das teilte seine langjährige Lebensgefährtin Margret Friedrich am Montagabend der Deutschen Presseagentur mit. Fritz war eine Society-Größe. 1963 drehte er seinen ersten Kurzfilm »Verstummte Stimmen«. Sein erster langer Spielfilm »Mädchen, Mädchen« von 1966 wurde ein Erfolg. In mehreren Filmen, unter anderem von Rainer Werner Fassbinder, war Fritz auch als Darsteller zu sehen. Der tschechische Regisseur und Theatermanager Jiří Šrimec ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte ein Sprecher des Nationaltheaters in Prag mit. Šrimec galt als einer der Begründer des Schwarzlichttheaters in Tschechien, das bis heute bei vielen Pragtouristen sehr beliebt ist. In einem verdunkelten Raum wurden dabei mit UV-Licht nur weiße und neonfarbene Gegenstände sichtbar, sodass Requisiten zum Beispiel scheinbar im Raum schweben. Im Jahr 1961 gründete er in Prag sein eigenes kleines Theater der großen Wunder, dessen Ensemble auch international auf Tournee ging. Die Hörspielklassiker Bibi und Tina und die drei Fragezeichen bekommen eigene Briefmarken. Wie die Deutsche Post in Bonn mitteilte, sind sie ab dem 2. Dezember erhältlich. Beide Marken wurden von der Grafikerin Jennifer Dengler gestaltet. Mit dem Postwertzeichen erweitert die Post ihre Briefmarkenserie Helden der Kindheit. Bibi und Tina werden auf 60-Cent Briefmarken verewigt, die drei Fragezeichen auf 80-Cent Marken.
Nora Hofbauer war das mit den Kulturnachrichten. Der türkische Kunstförderer und Bürgerrechtler Osman Kavala sitzt seit 4 Jahren unrechtmäßig im Gefängnis. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt, der schon 2019 die sofortige Freilassung Kavalas angeordnet hatte. Aber der befindet sich noch immer in Haft und erst am Freitag hat ein türkisches Gericht entschieden, dass das auch so bleiben soll. Morgen will deshalb der Europarat ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei anstoßen. Es wäre das erste Mal, dass ein Land in der 70-jährigen Geschichte des Rates aus dieser Organisation herausgeworfen wird. Ich bin jetzt mit unserem Korrespondenten Uwe Lüb in Istanbul verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Lüb.
Hallo, guten Abend.
Wenn es jetzt in den nächsten Tagen bei dieser Sitzung dazu kommen sollte, dass die Türkei tatsächlich ausgeschlossen wird, was würde das denn für das Land und für die türkische Gesellschaft bedeuten?
Ja, das wäre zuerst mal für die Menschen im Land schlecht, also genau genommen für diejenigen, das ist natürlich eine Minderheit, die sich engagieren, die in Opposition zur Regierung gehen, gegebenenfalls dafür auch eine Anklage und Haft riskieren. Denen wäre dann der Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte versperrt. Aber auch die Türkei als Land, in dem Fall die Regierung, kann eigentlich kein Interesse an einem Ausschluss haben, denn das könnte das Land weiter isolieren, Verbindungen, die nach Europa bestehen, stören, empfindlich stören, schlimmstenfalls das Land in eine Ecke auch gestellt sehen mit Diktaturen. Und das wäre vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für die Türkei ein weiterer Rückschlag.
Warum riskiert denn der türkische Präsident überhaupt diesen Rausschmiss? Oder wie könnte er da jetzt noch rauskommen, ohne das Gesicht zu verlieren?
Da ist halt die Frage, wie kann man dieses Verfahren beenden? Ja, das ginge ohne Gesichtsverlust, indem die Justiz ein Urteil fällt, was möglicherweise der Regierung oder Teilen der Regierung nicht gefällt. Aber die Justiz könnte natürlich ein Urteil fällen, wonach dann Kavala frei käme. Ich glaube nicht, dass die Türkei es ist, die einen Ausschluss jetzt vorantreibt, aber sie riskiert im Moment tatsächlich, dass die Gräben tiefer werden. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass es am Ende so weit kommt. Es gab ja in der Geschichte des Europarates bisher erst einen weiteren Fall, in dem ein Ausschlussverfahren eröffnet wurde. Diese Möglichkeit gibt es erst seit 2010. Dieser einzige Fall war bisher gegen Aserbaidschan gerichtet, aber nachdem der Oppositionelle Ilgar Mammadov freikam, vollständig rehabilitiert wurde, war das Verfahren gegenstandslos und so könnte es im Fall Kavalas natürlich auch gehen. Es gibt auch noch eine andere Lesart, nämlich wie sicher ist es denn überhaupt, dass es zu einem solchen Ausschlussverfahren kommt? Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit nötig im Europarat. Und je nachdem, welches Land seinerseits Nachteile daraus vor allem für wirtschaftliche Beziehungen zur Türkei fürchtet, stimmt möglicherweise anders ab und dann kommt möglicherweise diese Mehrheit gar nicht zustande.
Wie kommt es denn überhaupt, dass dieser ganze Konflikt um den Kulturmäzen Kavala überhaupt so weit eskaliert ist?
Das hängt vor allem mit der jüngeren Geschichte der Türkei zusammen, genau genommen mit der der letzten 10 Jahre, den Gezi-Protesten 2013. Da gab es ja Massenproteste. Und dem Putschversuch 2016. Kavala wird beschuldigt, er habe diesen Putschversuch mit betrieben und er habe davor auch schon die Gezi-Proteste mit befeuert. Und das sind Themen, da reagiert die Regierung sehr empfindlich. Wie unabhängig nun wiederum die Justiz von der Regierung ist, das kann ich letztlich nicht beurteilen, aber es gibt Stimmen wie die des sozialdemokratischen Abgeordneten Sezin Tanrinkulu, der sagt, es gebe keine Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Und der Anwalt Kavalas, Tolga Aytürre, der hat am Freitag gesagt, nachdem klar war, dass Kavala weiter in Haft bleiben muss, die türkische Justiz habe ihre Chance vertan, ihre Unabhängigkeit von der Regierung unter Beweis zu stellen. Und letztlich ist die türkische Justiz inzwischen so weit gegangen, dass sie eigentlich kaum zurück kann. Es gab ja schon mal einen Freispruch für Kavala wegen der Vorwürfe im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten, aber der ist kassiert worden und wird nun erneut verhandelt. Also das kann sich tatsächlich noch hinziehen, bis es da wirklich zu einem abschließenden Urteil kommt.
Wie wird das Ganze denn in der Türkei selbst wahrgenommen? Ist da Kavala eine wichtige Persönlichkeit für die Kulturszene? Was spielt er da so für eine Rolle?
Das ist er sicherlich gewesen und für viele Menschen im kulturellen Raum, in der kulturellen Umgebung ist er das sicherlich weiterhin. Er ist ja eigentlich ein Unternehmer und er ist ein Kulturmäzen, ein Förderer von Kultur in der Türkei. Er hat auch mit George Soros zusammengearbeitet, einem ungarnstämmigen Investor aus den USA, der wiederum Bürgerrechtler, Menschenrechtsgruppen, Nichtregierungsorganisationen unterstützt. Und nun sitzt Kavala wegen der Vorwürfe seit 4 Jahren im Gefängnis. Er hat neulich in einem Spiegel-Interview gesagt, das wurde über seine Anwälte geführt, er rechne auch nicht mit seiner Freilassung vor der nächsten Wahl in der Türkei und die ist erst 2023. Man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Eine andere Stimme, das fand ich eigentlich ein bisschen bitter, diese Stimme von Aydin Engin, ist ein relativ bekannter Journalist in der Türkei, der hat gesagt, die Türkei ist am Ende als Markt viel zu groß und viel zu wichtig, als dass der Europarat sie ausschließen würde. Wer das glaube, sei naiv.
Sie haben es am Anfang schon ein bisschen angedeutet, aber ich frage trotzdem nochmal, was bedeutet denn das Ganze im Hinblick auf das Verhältnis von der Türkei nach Europa? Verabschiedet sich die Türkei mit diesem Konflikt von Europa?
Naja, also sicherlich nicht die Türkei aktiv, die sich von sich aus von Europa verabschiedet. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die Türkei es am Ende darauf ankommen lässt und diese Bande, die nach Europa, und es ist ja nicht nur der Europarat, sondern ein großer Teil des Europarates wiederum ist die Europäische Union, und das ist ein wirtschaftlich sehr, sehr wichtiger Raum für die Türkei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es am Ende wegen Osman Kavala darauf ankommen lässt in der Türkei, dass diese Bande gekappt werden und die Türkei gewissermaßen weiter gedrängt wird in den Nahen Osten, in den arabischen Raum hinein und diese Bindungen an den Westen zu großen Teilen in diesem Falle verlöre.
Uwe Lüb, vielen Dank für diese Informationen. Alles Gute nach Istanbul. Genau genommen geht es auf dem Kunstmarkt nicht viel anders so als im normalen Leben. Ein paar wenige verdienen unverschämt viel und die anderen kommen, wenn sie Glück haben, gerade mal so über die Runden. Die Frage ist nur, was die Preise, die Künstler erzielen, eigentlich über die Qualität ihrer Werke aussagen. Der Künstler Jens Ulrich hat sich genau das gefragt und obwohl es bei ihm eigentlich ganz gut läuft, hat er die Kunstmarktgesetze jetzt einfach ausgehebelt. Denn Jens Ulrich verschenkt seine Fotokollagen mit Hilfe des Buchs Bilder ohne Geld. Wie das funktioniert und wie Sie vielleicht auch ein Foto ergattern können, das berichtet Johannes Nichelmann.
Ab jetzt gibt es quasi nichts mehr zu verkaufen. Alles das, was ich bis jetzt gemacht habe, das ist quasi, das kann sich jetzt jeder über das Buch nehmen. So.
Normalerweise werden erst 70 Jahre nach dem Tod eines Künstlers oder einer Künstlerin die Werke zum Gemeingut. Dann kann sie jeder nutzen. Jens Ulrich will nicht so lange warten, bis seine Werke so habhaft wie Wasser sind, wie er sagt. Im Walter König Verlag hat er deswegen jetzt einen großformatigen Bildband veröffentlicht, Bilder ohne Geld.
Ich kapituliere überhaupt nicht vor dem Kunstmarkt, ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass so wie der Kunstmarkt jetzt im Moment ist, dass das endlich aufhört. Ja.
Der Künstler ist Anfang 50, studierte an der Kunstakademie Düsseldorf. Hat bislang unter anderem in der Frankfurter Schirn, der Hamburger Kunsthalle und der Londoner Tate ausgestellt. Er habe gerade immer so gut verdient, dass seine Familie über die Runden gekommen ist. Geld stand in seinem Schaffen bislang immer im Mittelpunkt, ungewollt.
Also ich will nicht weiter, dass wenn ich in Galerien gehe, Ausstellungen im Museum angucke, ich will nicht immer diesen Kontext Geld dabei sehen. Das tue ich die ganze Zeit permanent. Ja. Erstens, weil ich natürlich mit mir selbst beschäftigt bin und denke, woher kommen die Pilunsen so? Und dann sehe ich natürlich auch irgendwie, wie Macht entsteht.
Die Frage, ob seine Kunst weniger wert sei, weil sie sich nicht gut verkauft, steht für ihn somit nicht mehr im Raum. Ein Befreiungsschlag. Er vergibt eine umfassende Lizenz. Er stellt seine im Buch abgedruckten Werke allen privaten und öffentlichen NutzerInnen kauflos zur Verfügung.
Und die gibt's auch noch nicht. Also die gibt's vielleicht in der Fotografie, in der angewandten Fotografie oder in der Musik oder in der Wissenschaft. Da gibt es diese Open Sources, aber in der bildenden Kunst gibt's es nicht.
Jens Ulrich fertigt vor allem Collagen. Sie sind ganzseitig in dem Buch abgedruckt. Über 250 Motive. Darauf zu sehen sind zum Beispiel Schwarz-Weiß-Fotografien von Menschen, auf deren Köpfe traditionelle afrikanische Holzmasken montiert sind.
Ich habe mich schon relativ früh mit dem Problem beschäftigt, weil ich halt in Afrika geboren bin und lange da gelebt habe, dass die afrikanischen Kunstgegenstände in westlichen Sammlungen aufgehoben werden und einfach nicht nach Afrika zurückkommen können. So, ne? Deshalb habe ich Fotomontagen gemacht, Fotos von Journalisten benutzt, die in Afrika gemacht wurden, aufgenommen wurden, und habe quasi den Personen, die ja auch nicht gefragt wurden, ob sie fotografiert werden wollen, in den meisten Fällen diese Masken wieder aufgesetzt.
Außerdem sind da Arbeiten mit Trophäenfotos von Großwildjägern in Afrika. Frisch erlegte und rapierte Zebras.
Diese Trophäenfotos, die habe ich benutzt und habe quasi die Jäger überdeckt mit Tierskulpturen.
2015 fotografierte er Geflüchtete vor dem berüchtigten Landesamt für Gesundheit und Soziales Lageso in Berlin. Damals kam es zu dramatischen Szenen von Menschen, die auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf waren. Jens Ulrich montierte seine Fotografien in Abbildungen aus dem damals teuersten Haus Deutschlands, das im Internet angeboten wurde, einer alten Bremer Fabrikantenvilla.
Ich glaube, in dem Buch sind viele Sachen drin, die werden schwer auszuhalten sein im Wohnzimmer. Aber es gibt ja nicht nur Wohnzimmer, in denen Kunst gezeigt wird oder das Bedürfnis danach nach Bildern besteht, sondern es gibt ja auch Ausstellungen. Man kann ja auch, es kann ja jetzt eine Kuratorin hingehen und sagen, ich mache jetzt mal eine Ausstellung oder bringe was in den Kontext und muss auch nicht mehr Jens Ulrich kontaktieren, weil das Buch habe ich, hinten drin ist die Anleitung, wie ich genau damit umgehe und zwar ganz genau damit umgehe.
Ein Großteil der Auflage von Bilder ohne Geld soll in Bibliotheken zu finden sein. So hat jeder Zugang. Die Buchhandlung Walter König verkauft zudem Exemplare für eine Schutzgebühr von 10 Euro. Im Buch enthalten ist eine Anleitung, wie die Werke an die Wand kommen, wie sie gescannt werden sollten, welche technischen Einstellungen für den Plakatdruck wichtig sind und wie sie am besten tapeziert werden können.
So kann man auf einem ziemlich einfachen, analogen Weg, analog ist mir in dem Fall auch wichtig, irgendwie über einen analogen Weg an die Bilder kommen. So.
Jens Ulrich ist ein politischer Künstler. Seine Werke stehen nun jedem kostenfrei zur Verfügung. Wirklich jedem. Was aber, wenn der Verband der Großwildjäger, Waffenhändler oder gar Diktaturen mit seinen Werken arbeiten wollen?
Das ist nicht wirklich in Ordnung so. Also ich glaube auch nicht, dass es passiert. Aber tatsächlich, um jetzt das Ding wirklich radikal zu verändern, um wirklich ein neues Bild sehen zu können, es kann jemand kommen und sagen, ich mach Postkarten oder ich verkaufe Poster von den Sachen. Alles ist jetzt eigentlich möglich.
In seinem Buch bittet Jens Ulrich darum, genau das nicht zu tun. Er ist auf der Suche nach einer neuen Ästhetik, die den Erwerb und Besitz seiner Bilder unnötig macht.
Und ob und wie das möglich sein wird, darüber diskutiert Jens Ulrich gemeinsam mit dem Galeristen und mit Kuratoren an diesem Mittwoch, also am 1. Dezember in der K21 in Düsseldorf. Dort wird Bilder ohne Geld dann offiziell vorgestellt. Der Eintritt ist im Übrigen frei und Sie können sich über die Internetseite der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen dort anmelden. Und was die Kunst- und Kulturwelt so bewegt, das weiß Hans von Trotha, der die Feuilletons von morgen gesichtet hat.
Geschichte sei langweilig, heißt es oft. Aber sobald Hitler vorkommt, wird gern hingehört. Schon zum zweiten Mal ist gerade ein Skandal um gefälschte Hitler-Tagebücher verfilmt worden. Nach dem Film Stonk mit Götz George von 1992, jetzt die Miniserie Faking Hitler mit Lars Eidinger. Stonk ist Satire, Faking Hitler Drama, verrät Showrunner Michael Wosch dem Tagesspiegel. In der Welt meint Hans-Georg Rodeck, einmal Knüller, immer Knüller. Und letztlich sind beide Filme Kinder ihrer Zeit. Faking Hitler, also ein Kind der unseren. Das ist auch ein anderes Thema, noch nicht verfilmt, in dem Hitler vorkommt. Man muss derzeit nur Hohenzollern sagen, schon gehen Historikerinnen und Historiker aufeinander los. Aber Vorsicht, nicht alles darf gesagt werden. Anwaltskanzleien lesen und hören immer mit. Geschichte hat manchmal halt viel Gegenwart in sich und Gegenwart sowieso immer viel Geschichte. Historiker mit Schnappatmung kündigt Christian Schröder im Tagesspiegel an, denn der Streit über die NS-Vergangenheit der Hohenzollern spitzt sich polemisch zu. Aber erst einmal gibt Schröder den Sachverhalt ganz nüchtern. Welche Rolle spielte die Familie des letzten deutschen Kaisers beim Untergang der Weimarer Republik? Hatte Adolf Hitler seinen Aufstieg zum Reichskanzler auch der Unterstützung der Hohenzollern zu verdanken? Diese Fragen sind der Kern einer Auseinandersetzung, die seit 2019 mit großer Leidenschaft geführt wird. Damals war publik geworden, dass die Hohenzollern von der öffentlichen Hand eine Millionenentschädigung und die Restitution von Kulturgütern verlangen. Mit der Begründung, der Ex-Kronprinz Wilhelm habe dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet, wies das Land Brandenburg die Forderung zurück. Nach dem Scheitern von Gesprächen über eine gütliche Einigung liegt der Fall nun beim Potsdamer Verwaltungsgericht. Und ganz aktuell in ihrer Buchhandlung. Und das nicht nur in Form historischer Monographien, zuletzt Stefan Malinowskis »Die Hohenzollern und die Nazis«. Anders für die aktuelle Berichterstattung ist das Erscheinen eines Sammelbandes, nüchtern die Hohenzollern-Debatte betitelt. Aber, so lesen wir im Tagesspiegel, Wissenschaft ist nicht immer nüchtern, mit Polemik wird nicht gespart. Von Enteignungsapologeten und einem angeblichen Mainstream von Historikern mit abweichender Meinung ist im Buch die Rede. Herausgeber Kroll bezeichnet Malinowski und eine Kollegin als Stubenjakobiner. Bei der Vorstellung des Buches, berichtet Schröder, habe Kroll gesagt, Deutschland sei, Zitat, mit seiner monarchischen Tradition nicht im Reinen. Bei dem Thema bekämen viele Menschen sofort, da ist sie, Schnappatmung. Er wünscht sich ein bisschen mehr Inklusion dieser Tradition in die Geschichtskultur der Bundesrepublik. Mehr Inklusion von Kaiserreich in die Bundesrepublik? Die Debatte verspricht offenbar noch viele interessante Wendungen. Das sieht auch Andreas Kilp so. Ihm fällt in der FAZ auf, dass nur eine von zwei Debattenparteien in dem Buch zu Wort kommt, jene, die den Rückgabe- und Entschädigungsforderungen der Hohenzollern-Nachkommen wohlwollend gegenübersteht. Warum das so ist, wird nicht erklärt, aber, so Kilp, man ahnt es, wenn man liest, wie Herausgeber Kroll die Autoren der Gegenseite bezeichnet, als Kammerjäger, Klosterforscherinnen und StubenjakobinerInnen. Kilp erinnert das an Kaiser Wilhelm II., der von Rinnsteinpoesie oder auch Rinnsteinkunst sprach, wenn ihm ein Vers oder Theaterstück oder ein Gemälde nicht passte. Zum Stichwort Stubenjakobiner zitiert Kilp Herausgeber Kroll: Ein Jakobiner sei jemand, der den Kopf des Königs wolle und dass man gegen Grobiane wohl auch einmal grob werden dürfe. Andererseits wolle er seine Formulierung als, Zitat, humoristisches Bild verstanden wissen, das man mit etwas weniger Ernsthaftigkeit betrachten solle. Kilp resümiert, man habe bislang noch nicht gehört, dass einer der Hohenzollern kritischen Experten den Preußenhistoriker Kroll etwa als Gassenmonarchisten oder Kasernenhofprofessor betitelt hätte. Aber vielleicht, meint Kilp, muss man das Thema einfach ein bisschen weniger ernsthaft angehen. Und erinnert, auch die Entgleisungen seiner kaiserlichen Majestät waren ja längst nicht so ernst gemeint, wie sie von der Weltöffentlichkeit wahrgenommen wurden. Die Hohenzollern-Debatte, da ist sich Andreas Kilp sicher, wird uns noch viel Grund zur Heiterkeit geben. Von wegen Langeweile.
Das war der Blick in die Feuilletons mit Hans von Trotha. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Andrea Gerg. Musik.